Und nun, bevor wir einsteigen in dieses Thema, darf ich nochmals mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Heilsratschluss, für die bestimmten Zeitpunkte, die du alle erreichst, die du alle durchschreitest und das immer mit dem Ziel im Blick, dass du, der lebendige Gott, einmal der bist, der alles in allem ist. Und auf das freuen wir uns, Herr. Wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben, wo wir sehen, dass alles sich schrittweise erfüllt, bis es dann soweit ist. Und nun schenk uns offene Augen und Ohren, Herr, einen geöffneten Verstand. Und Herr, wir bitten dich bei aller Komplexität in der biblischen Prophetie, Herr, wo wir auch vieles nicht verstehen, dass du uns groß wirst. Das ist dein Ziel, um das geht es, Herr, dass du der Mächtige, der Größte bist. Lass uns staunen, Herr. Amen. Ja, bis zur bestimmten Zeit, wenn das Böse seinen Höhepunkt erreicht, Daniel Kapitel 11, und heute kommen wir zu Teil 2. In Teil 1, da haben wir vor einiger Zeit über Daniel 11 die Verse 1 bis 20 gesprochen. Wir haben vier Beispiele uns angeschaut, wie sich biblische Prophetie in der Vergangenheit exakt erfüllt hat. Menschen, sie schreiben Geschichte nachträglich. Aber meine Lieben, Gott schreibt sie im Voraus. Er schreibt das Drehbuch und er ist auch der, der Regie führt. Und was er ankündigt, das geschieht. Das allein ist gewaltig. Vorausgeschriebene Geschichte. Und wenn wir heute weiterfahren, dann geht es genau in dieser Linie weiter, zunächst noch innerhalb der Vergangenheit. Aber dann sprengt der Text dieses Ganze und es wechselt zur Zukunft. Ja, was führt uns das vor Augen? Wenn sich diese Dinge der Vergangenheit von Daniel 11 minutiös erfüllt haben und der Text von Daniel 11 nahtlos zur Zukunft übergeht, ja, dann ist das der Beweis, dass sich auch das Zukünftige minutiös erfüllen wird. Nahtlos. Und daran, meine Lieben, dürfen wir uns klammern. Daran dürfen wir uns festhalten. Wir haben beim letzten Mal gesehen, wie überhaupt in der ganzen Menschheitsgeschichte, es kommen Könige, es gehen Könige. Macht wechselt ständig. Intrigen prägte und prägt die Geschichte. Und so geht es weiter. Und wir sind beim ersten Punkt. Antiochus, die historische Gestalt. Antiochus, die historische Gestalt. Und wir lesen Daniel 11, Vers 21. Daniel 11, 21. An seiner Stelle, also wir hatten da diese Könige, die sich da abwechselten, und jetzt geht es eben da weiter, und es heißt, an seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war, aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. Von Vers 21 bis 30, da sehen wir wieder, wie Gottes Wort sich exakt erfüllt. Da kam an die Stelle von diesem Seleukos dem Vierten nun ein Herrscher. Und diesem Herrscher war diese Würde nicht zugedacht, haben wir gelesen. Und das ist Antiochus Epiphanes. Und jetzt merken wir, die Linie der vielen Könige, die wird nun verlassen. Quasi könnten wir sagen, so in Neudeutsch, der Text zoomt nun rein auf eine einzige Gestalt. Das heißt, die Geschichte, sie verdichtet sich nun auf einen Punkt. Also ein scheinbar unbedeutender Herrscher gewinnt durch List Macht. Er bricht politische Allianzen, Kriege eskalieren, menschliche Pläne zerfallen. Das zeigt uns dieser Text. Und darin sehen wir einmal mehr, dass Geschichte eben nicht von Stabilität geprägt ist, sondern von göttlich begrenzter Bewegung. Es zeigt uns, er hält alles in seinen Grenzen bis zum Ziel. Was sagen die genannten Verse über Antiochus Epiphanes, diese historische Gestalt, aus? Also wenn wir Vers 21 anschauen, da sehen wir, durch Schmeichelei kam er an die Macht. Vers 22, er beseitigt seine Gegner, er bricht Allianzen. Dann weiter, er handelt betrügerisch. Weiter heißt es, er nutzt Macht und Reichtum für seine eigenen Pläne. Er führt Kriege und Intrigen, führt falsche Friedensverhandlungen. Keiner meint es so. Vers 28, sein Herz richtet sich gegen den Heiligen Bund. Und Vers 30, er wendet sich bewusst gegen Israel, gegen das auserwählte Volk Gottes. Auch das ist im Fortlauf alles so geschehen. Und nun lesen wir Vers 30. Sondern es werden ihn Kitär-Schiffe angreifen, so dass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an dem Heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Nun, wenn wir das lesen, da stellen wir fest, da kommt es irgendwie zu einem Wendepunkt. Denn zuerst standen Machtkämpfe zwischen Syrien und Ägypten, diesem König des Nordens und des Südens, im Vordergrund. Da merken wir auch, Israel gerät immer mehr ins Kreuzfeuer. Und übrigens, nicht nur Krieg in Israel ist für uns in der biblischen Prophetie interessant, sondern auch, und das wird uns hier deutlich, Krieg rundum Israel. Und das ist auch spannend, wenn wir das in der heutigen Zeit betrachten. Wir haben in Vers 28 gesehen, zunächst richtete er sein Herz gegen den Heiligen Bund. Bereits bei einem ersten Feldzug gegen Ägypten, aber dann lesen wir hier bei diesem zweiten Versuch, da wurde Antiochus Epiphanes gedemütigt. Durch diese Kitär-Schiffe, das waren die Römer, weil die kamen mit den Schiffen über das Mittelmeer und die haben ihn da besiegt. Und dann scheint dieser Wendepunkt gekommen zu sein. Der offene Angriff auf Jerusalem, den Tempel und den Gottesdienst selbst. Meine Lieben, was erkennen wir hier in dieser Tatsache? Wir erkennen, das Böse, das ist nie zufrieden mit seiner Macht. Es steigert sich immer mehr, bis das Eigentliche zum Vorschein kommt. Es will Gott verdrängen. Und jetzt geschieht etwas Entscheidendes. Bisher haben wir gesehen, wer Antiochus Epiphanes war, und das ist eigentlich auch unglaublich, es ist erstaunlich, Jahrhunderte bevor der Antiochus Epiphanes überhaupt geboren wurde, hat Gott hier seinen Lebenslauf niedergeschrieben. Nicht ungefähr, nicht symbolisch, sondern Einzelheit für Einzelheit. Und wer kann denn so reden, außer der lebendige Gott? Und nun sehen wir, worauf eben dieser Hass letztlich zielte von Antiochus Epiphanes. Er zielte gegen Gott. Antiochus, er zeigt uns, wie Macht den Mensch verändern kann. Er wollte immer mehr Einfluss, mehr Ehre, mehr Herrschaft. Aber die Bibel, sie zeigt uns dagegen einen ganz anderen König. Jesus Christus, er musste seinen Platz nicht erkämpfen. Er verzichtete freiwillig auf seine Herrlichkeit. Er erniedrigte sich selbst. Antiochus, er erhob sich. Christus erniedrigte sich. Antiochus nahm. Christus ergab. Antiochus suchte seine eigene Ehre. Christus sucht die Ehre seines Vaters. Wem willst du ähnlicher werden? Wem willst du gleichen? Wem will ich gleichen? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Antiochus, das prophetische Vorausbild. Daniel 11, 31 bis 35, diesen Abschnitt haben wir in der Textlesung gelesen. Und jetzt stellt sich eine Frage: Warum widmet Daniel diesem bösen Mann so viel Raum in diesem Kapitel? Die meisten Könige werden ja in wenigen Versen abgehandelt. Sie betreten die Geschichte der Weltbühne, beziehungsweise die Bühne der Weltgeschichte und verschwinden dann wieder. Doch bei Antiochus ist das anders. Daniel, er verweilt auffallend lange bei ihm. Ja, warum? Weil Antiochus eben mehr ist als einfach nur eine historische Gestalt. Mit seinem Leben, seinem Wesen, seiner Gottfeindschaft, da wird er zum Muster biblischer Prophetie des Höhepunktes des Bösen in der Zukunft. Wenn wir ihn betrachten, da merken wir und sehen wir, was einmal noch kommen wird. Und Antiochus, er war dem Judentum zutiefst feindlich gesinnt. Er wollte nicht einfach ein Land beherrschen, er wollte den Glauben zunichte machen. Er versuchte, die Juden zum Hellenismus zu bekehren. Wer sich geweigert hat, die griechischen Götter anzubeten, der wurde gequält, geplagt und schlimmstenfalls sogar getötet. Die Treuen unter Druck gesetzt. Genau das bringt Vers 32 unter anderem auf den Punkt. Und Vers 31 sagt: Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Antiochus Epiphanes, er hat Gottes Sache angegriffen, das Zentrum des jüdischen Glaubens. Und an dieser Stelle des von Gott angeordneten Opferdienstes kam ein heidnischer Kult, der Gräuel der Verwüstung. Er hat einen Altar des Zeus im Tempel aufgebaut. Was hier geschieht, weist aber weit über seine eigene Zeit hinaus, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Es ist ein wichtiges Prinzip, wenn wir biblische Prophetie studieren, ein wichtiges Prinzip, das wir festhalten müssen. Wir könnten es vergleichen eigentlich wie mit einer Bergkette. Vorne, da steht Antiochus. In seinem Hintergrund, da erhebt sich der kommende Endgegner unseres lebendigen Gottes. Der Prophet, er sieht beides in einer Linie. Nicht zwei völlig getrennte Bilder, sondern Vordergrund und Hintergrund auf einmal. von Weitem wie eine einzige Gebirgskette. Erst wenn man näher kommt, da erkennen wir verschiedene Höhenzüge. Und genau so sehen die Propheten häufig. Beispielsweise Jesaja Kapitel 61, da sehen wir das erste und das zweite Kommen von Jesus in einer einzigen Weissagung, und nur die Bibelkenner sehen darin einen Unterschied. Oder Sacharja Kapitel 9, Jesus als König demütig auf dem Esel und zugleich als der erhabene kommende Friedenskönig in der Zukunft. Und so ähnlich ist es auch hier. Da steht Antiochos im Vordergrund und eine weit größere Gestalt, noch viel direkter, noch viel schlimmer gegen Gott in der Zukunft. Bemerkenswert ist nun, dass unser Text nicht nur den Angreifer uns zeigt, sondern er zeigt uns auch die oder solche, die widerstanden haben. Mitten in der Verführung, mitten im Druck, mitten in der Verfolgung bewahrt sich Gott aus dem jüdischen Volk Menschen, die ihn kennen. Und da lesen wir mal die Verse 33 bis 34. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen, und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Das Ermutigende ist, so schlimm die Zeiten auch sind, Gott hat immer solche, die ihm gehören. Weder Antiochus noch der zukünftige Endgegner Gottes, der Antichrist, können das verhindern. Der Herr, er verliert die Seinen nie aus den Augen, und das tröstet auch uns, weil derselbe treue Gott auch heute jeden Einzelnen, dich und mich am Leib Christi, sieht. Wir gehören ihm, niemand ist vergessen. Niemand geht in den Wirren dieser Welt irgendwo aus Gottes Radar ausgeschlossen. Unser Vater im Himmel erkennt die Seinen, und die Seinen kennt er mit Namen. Er kennt dich mit Namen. Er weiß, wie viele Haare du auf deinem Haupt hast. Bei mir wird das langsam einfacher. Aber ich sehe, bei vielen von uns, da sind es zahlreiche mehr, und erkennt die genaue Anzahl. Vielleicht kurz zu diesen zwei Versen. Die Verständigen im Volk unterweisen das jüdische Volk. Das ist interessant. Sie lehren auch in diesen wilden Zeiten Gottes Wort. Das sind Menschen, die geistliche Einsicht besitzen, das heißt, sie verstehen Gottes Gedanken. Sie sagen nicht, analysiert mit eurer ganzen Kraft die politische Situation, sondern sie unterrichten das Wesentliche. Gerade auch dann, wenn eben einem eigentlich nicht danach ist, auf das Wesentliche ausgerichtet bleiben. Nehmen wir uns auch das vor in der heutigen Zeit. Bleiben wir auf das Wesentliche ausgerichtet. Lassen wir uns unterweisen im Wort Gottes. Und nun haben wir gesehen, auch angesichts dieser Treuen begegnen wir blutiger Verfolgung. Sie werden dieser ausgesetzt sein. Antiochus duldete keine Religion. Gott greift irgendwie ein wenig Hilfe wurde ihnen zuteil, aber wir merken, die Spannung endet nicht. Die Geschichte des jüdischen Volkes bleibt vorerst eine Leidensgeschichte. Wir haben gesehen, den Gläubigen schließen sich auch gewisse an aus falscher Motivation, sie heucheln. Und dann heißt es in Vers 35, auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Tut dir das auch weh im Herz irgendwo? Ja, Gott ist gerecht, aber wir hätten das genau so verdient. Aber unsere Stellung in Jesus sagt, wir sind bereits in die himmlischen Örter versetzt. Ja, wir werden nicht vor Leid bewahrt, aber geläutert sind wir gänzlichst im Opfertod unseres Herrn Jesus Christus. Gott erklärt hier selbst, warum dieses schreckliche Leid Israels durch die ganze Geschichte hindurch ja allgegenwärtig war und sein wird. Aber warum sogar Verständige? Warum sogar Treue? Warum greift Gott nicht sofort ein? Daniel sagt, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung, eine Reinigung. Spannend für uns ist zu sehen, das Böse verfolgt. Das Böse hat zum Ziel, zu vernichten und auszurotten. Aber Gott, er arbeitet auf ein Ziel hin. Antiochus verfolgt aus Hass und Gott gebraucht dieselben Ereignisse zur Reinigung seines Volkes. Wie oft hat Gott es schon getan? Da wurden die dunkelsten Stunden zu den hellsten Lichtblicken. Und dann kommt ein Satz, wir könnten sagen, der fällt wie ein Lichtstrahl auf dieses Kapitel. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Meine Lieben, Gott richtet sich nicht nach seinen Feinden. Seine Feinde müssen sich nach Gottes Zeit richten. Die Gottfeindschaft hatte damals seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Gottes Läuterungswerk an seinem Volk, es war noch nicht vollendet. Und deshalb spricht Daniel von der Zeit des Endes. Und das zeigt eben, der Blick des Propheten geht weit über damals hinaus. Jesus greift das selber auf, wenn er sagt, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Matthäus 10, Vers 22. Zacharia spricht übrigens auch davon, wenn er sagt, wie Silber oder Gold geläutert geprüft wird. Zacharia Kapitel 13, Vers 9. Und die Offenbarung zeigt uns die Menschen, die aus der großen Drangsal kommen und ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Kapitel 7, Vers 14. Nun, durch alle diese Zeugnisse hindurch, da zieht sich die eine und dieselbe Linie. Gott lässt sein Volk nicht los. Dem Irrglauben sind schon einige, auch Gläubige, verfallen. Nein, er lässt sein Volk nicht los. Er bereitet es vor auf das kommende Königreich Gottes mit Jesus hier auf der Erde. Nun, vielleicht sitzt jemand heute unter uns hier, der fragt sich, ja, warum lässt Gott das zu? Vielleicht verstehst du deine eigene Geschichte gerade nicht. Manche Gebete scheinen unbeantwortet zu bleiben. Manche Last, die trägst du vielleicht schon lange mit dir herum. Daniel beantwortet nicht jede Frage nach dem Warum, aber er zeigt den, der darüber steht. Der Gott, der sein Volk zwar läutert, aber er hat sein Volk niemals verlassen. Und derselbe Gott, er hat auch dich nicht aus den Augen verloren. Vielleicht verstehst du seinen Weg heute nicht, aber du darfst wissen, er hört niemals auf, dein persönlicher Vater zu sein. Nie. Und damit, nun stehen wir an einem entscheidenden Punkt dieses Kapitels. Antiochus, er liegt historisch hinter uns. Daniel ist aber noch nicht am Ende der Prophetie angekommen. Und jetzt richtet Daniel seinen Blick auf den kommenden Höhepunkt. Wir könnten sagen, in Vers 35, da endet, das vermischt sich etwas, aber da endet die präzise geschichtliche Darstellung in Bezug des Antiochus. Und wir erkennen mit großer Deutlichkeit die unheimliche Gestalt dieses bösen Menschen in der Zukunft. Und da sind wir beim dritten und letzten Punkt. Antiochus und der kommende Höhepunkt der Gottfeindschaft. Verse 36 bis 40 zunächst. Da wollen wir uns einmal fragen, ja, wer ist das? Also nicht jetzt mit Namen oder so, das wissen wir nicht. Aber wer ist dieser Herrscher? Verse 36 bis 39. Nun, wir erkennen die letztendliche Entfaltung der menschlichen Rebellion nun in den kommenden Versen durch die Maxime des Ganzen, die uns jetzt vor Augen geführt werden. Zunächst heißt es, dieser künftige Herrscher wird tun, was ihm beliebt. Ja, was heißt das? Wenn jemand tut, was ihm beliebt, dann steht er nicht mehr unter einer höheren Autorität. Er fragt nicht nach Gottes Willen. Er fragt nur und einzig und allein nach sich selbst. Und damit wird sichtbar das Wesen der Sünde. Es ist immer die Verdrängung des heiligen Willen Gottes. Psalm 115,3 sagt uns, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Das heißt, in der Zukunft kommt ein Mensch, der genau diesen Platz für sich beansprucht. Absoluten Übermut. Er tut, was ihm beliebt. Das ist ja etwas, was die Welt bewundert. Die Welt bewundert Menschen, die sagen, ich mache, was ich will. Aber die Bibel nennt das nicht Freiheit, im Gegenteil, sie nennt es Rebellion. Wahre Freiheit besteht nicht darin, meinen eigenen Willen durchzusetzen, stimmt nicht. Wahre Freiheit besteht darin, den Willen Gottes zu lieben. Und das sehen wir vollkommen im Sohn Jesus Christus. Er konnte sagen, ich suche nicht meinen Willen. Ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und gerade darin erscheint uns die Herrlichkeit von Jesus. Paulus nennt den Bösen deshalb den Menschen der Gesetzlosigkeit. Nicht unter Gott, sondern an seiner Stelle. Meine Lieben, Hochmut pur. Dass ein Mensch sagt, ich tue, was ich will. Antiochus hat es angedeutet, vollendet erscheint uns das in der Zukunft. Das heißt weiter, Verse 36 bis 37, er erhebt sich über Gott. Es heißt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Also da sehen wir, wie Rebellion sonst noch tickt. Dieser Herrscher, der will nicht einfach unabhängig von Gott leben. Nein, er will viel mehr. Er will Gottes Platz einnehmen. Und alles, was von diesem König gesagt wird, dreht sich um die antichristlichste Seite seines Wesens. Es ist der Maxime-Gegenpunkt zum lebendigen Gott. Sein Auftreten bedeutet nicht Einführung einer neuen Religion. Es bedeutet Verwerfung von allem. Und Daniel sagt, er wird sich nicht um die Götter seiner Väter kümmern. Er lehnt jede Verehrung göttlicher Autorität ab. Er anerkennt keine höhere Autorität. Er beseitigt alles, was den Menschen an Gott nur irgendwie ein bisschen erinnern könnte. Und was bleibt jetzt noch übrig? Welche Verehrung bleibt denn jetzt noch? Nur die Verehrung seiner eigenen Person. Und jetzt lesen wir in Vers 37 von einer eigenartigen Formulierung, da heißt es, Daniel 11, 37, er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Interessant. Was ist mit dieser Sehnsucht der Frauen gemeint? Im vorherigen Teil haben wir gelesen, um den Gott der Väter. Wir können sagen, den Gott des Alten Testaments, das ist ja der gleiche wie im Neuen, aber einfach fürs Verständnis. Und nahtlos jetzt kommt die Sehnsucht der Frauen. Ja, was war damals die Sehnsucht jeder gläubigen jüdischen Frau? Es war doch die Sehnsucht, dass durch sie denn der Messias geboren wird. Es heißt in Lukas 11, 27, es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Und darin sehen wir, logischerweise hat es für den Gott der Väter keinen Platz, somit auch für seinen Sohn und auch die Sehnsucht des jüdischen Volkes überhaupt nach dem Messias, da hat es keinen Platz. Es hat keinen Platz für das Königreich von Jesus. Gegen alles wird er groß tun. Und wenn wir jetzt lesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der Mensch erhebt sich gegen seinen Schöpfer. Das, meine Lieben, ist ja immer wieder die Frage, was ist dieser Gräuel der Verwüstung? Meine Lieben, im Kern des Gräuels der Verwüstung, da geht es eigentlich nicht um einen Gegenstand. Es geht nicht darum, was das dann konkret sein wird. Wir wissen um das sprechende Bild. Damals war es der Altar von Zeus, noch nicht der Mensch selbst. Jesus greift diesen Gräuel der Verwüstung auch auf in Matthäus 24, was zeigt, irgendwie muss das ein prophetisches Vorbild gewesen sein damals. Im Kern geht es beim Gräuel der Verwüstung um das Trachten des Herzens, um eine Gesinnung. Der Mensch, der selber angebetet werden will. Und die Offenbarung, sie zeigt uns den geistlichen Hintergrund dazu. Satan, der da diesem Tier seine Macht gibt, der seinem Tier den Thron gibt, die Vollmacht gibt. Die ganze Erde soll das Tier anbeten. Der Gräuel der Verwüstung steht letztlich für diesen Gedanken. Gott soll verdrängt werden, der Mensch an seine Stelle gesetzt werden. Das hat es noch nie so direkt gegeben. Am Ende wird der Höhepunkt dieses Bösen erreicht. Sehen wir das? Maxime? Und wer sich weigert, dieses Bild anzubeten, der wird getötet. Offenbarung, Kapitel 13. Siehst du, um was es Satan genau geht? Satan hat ein Ziel seit Anbeginn. Er will Gott die Anbetung rauben. damals durch Antiochus, in der Zukunft durch dieses Geschehen, durch diesen Herrscher. Aber auch heute kämpft er doch um Anbetung. Vielleicht fordert er dich jetzt nicht heraus, ein Götzenbild anzubeten, nein. Aber täglich stellt sich uns doch diese Frage nach der Anbetung. Wem gehört denn dein und mein Herz? Wer bestimmt mein Denken? Natürlich sind wir Kinder Gottes, das bleibt unantastbar. Aber worauf sind wir ausgerichtet? Was erfüllt unser Leben? Wem gilt denn wirklich meine höchste Liebe? Gott sucht nicht äußeren Gehorsam. Er sucht nicht eine kalte Beziehung. Er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er will dein und mein Herz, nicht Perfektionismus. Er will, dass wir einfach gestützt mit unserem Sein, mit unserem Vertrauen auf ihn, unseren Alltag leben. Und wenn wir die heutige Welt betrachten, sehen wir übrigens auch, es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der Menschen sich so sehr in den Mittelpunkt stellen wie heute. Und dann sehen wir weiter, wer ist dieser Herrscher? Er vertraut auf Macht. Da lesen wir die Verse 38 bis 39. Er vertraut auf Macht. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren, diesen Gott, der seine Väter nicht kannten. Er wird verehren mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien, und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen, und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Der Gott der Festungen. Was könnte das sein? Also was sicher dazugehört, ist Macht, militärische Stärke, Vergötzung von Macht. Er herrscht durch Zwang, er herrscht durch Kontrolle, durch Einschüchterung. Und wer ihn anerkennt, ja, der wird belohnt. Und die anderen, das komplette Gegenteil. Wir sehen, dahinter steckt Satan selbst. Und nun, im letzten Abschnitt, da sehen wir noch, wohin seine Herrschaft führt. Verse 40 bis 45. Ja, wohin führt diese Herrschaft? Als erstes erkennen wir, dass dieser Blick des Propheten, ja, worauf ist er ausgerichtet, wenn wir Vers 41 lesen? Er wird auch in das herrliche Land kommen. Vers 45. Zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Ja, was ist da im Zentrum? Es ist Israel. Und wieder sehen wir, dort spielt sich das Wesentliche ab. Kriege rund um Israel und das Geschehen im Land sind für uns sehr bedeutsam. Es geht um die zukünftigen Erfüllungen in Jerusalem, im Land der Verheißung, im Volk Daniels. Und nun, wohin führt diese Herrschaft? Die Verse 40 bis 43, sie zeigen uns, dieser Herrscher scheint unaufhaltsam. Vers 40 beginnt mit zur Zeit des Endes. Da kommt jetzt der Höhepunkt. Wir lesen in den Versen, dass Kriege ausbrechen. Der König des Südens greift an. Der König des Nordens greift an. Dieser Herrscher scheint unbesiegbar. Er überschwemmt Länder. Er unterwirft Nationen. Er dringt in die Zierde, in das herrliche Land Israel ein. Vers 41. Nicht alles fällt unter seine Hände. Das ist interessant, wenn wir das lesen. Aber zum Beispiel Ägypten fällt unter seine Macht. Er plündert es, Vers 42. Da erscheint uns doch der Eindruck, wer soll diesen aufhalten? Der ist unbesiegbar. Die Gottfeindschaft erreicht den größten sichtbaren Triumph. Für Israel bedeutet es die größte Bedrängnis seiner ganzen Geschichte. Aber dann heißt es in Vers 44, und das finde ich sehr interessant: Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Der findet gar keinen Frieden. Gerüchte aus Osten und Norden erschrecken ihn. Das ist ja schon bemerkenswert. Ich meine, das ist der Herrscher dieser Zeit. Trotzdem voller Unruhe, voller Unsicherheit. Er beherrscht die Welt, aber meine Lieben, er beherrscht nicht sein eigenes Herz. Faszinierend finde ich, das Böse verspricht Sicherheit, aber es schenkt keinen Frieden. Man hat fast schon den Eindruck, je größer seine Macht wird, desto größer wird seine Unruhe. Und dann reagiert er noch mit größerer Wut. Ja, an wen erinnert uns das? Auch an ein Vorbild, damals in Ägypten, der Pharao, der immer mehr unter Druck kam, in Unruhe, in Hast und Angst und deshalb noch grausamer reagiert hat, noch mehr gegen Israel vorgegangen ist. Gott ist der Gott des Friedens. Jesus spricht oft, wenn er einen Raum oder einen Ort betritt: Friede sei mit dir. Friede, das ist etwas, das kann nur der lebendige Gott schenken. Und nun schließt unser Text in Vers 45. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Er wird sein Ende finden. Niemand wird ihm helfen. Wo? In Israel. Und was ist doch das für ein gewaltiger Satz? Gerade schien er noch ein, zwei Verse vorher unbesiegbar. Gerade noch beherrschte er Nationen, wie einfach weggeschwemmt. Gerade eben war er noch auf dem Gipfel seiner Macht. Und jetzt findet er sein Ende. Niemand wird ihm helfen. Was beschlossen ist, wird ausgeführt, verspricht Daniel. Nun, gerade eben schien er unbesiegbar. Da lag ihm alles zu Füßen. Niemand konnte ihm widerstehen. Und jetzt dieser eine Satz, sein Ende finden in Harmagedon. Niemand wird ihm helfen. Und so endet jede Macht, die sich gegen Gott erhebt. Das Böse, es macht viel Lärm, es wirkt manchmal überwältigend, aber es ist niemals allmächtig. Gott allein hat das letzte Wort. Meine Lieben, Jesus Christus erscheint in Macht und Herrlichkeit. Da steht dieser scheinbar mächtige Endgegner Gottes plötzlich vor dem erhabenen Christus. Auf dem erhabenen weißen Pferd. Daniel beschreibt das Ende des Feindes. Die Offenbarung zeigt dir und mir den erhabenen Sieger. Und wie wird er siegen? Nicht in einem zähen Kampf, mit dem Hauch seines Mundes. Stell dir vor, das ist dein und mein Jesus. Der Hauch seines Mundes genügt. Der muss ihn nicht mal anfassen. Er hat noch nie Unreines angefasst, außer um gesund zu machen. Nun kommen wir zum Schluss. Bereits in Vers 35 haben wir gesehen, es währt bis zur bestimmten Zeit. Was beschlossen ist, wird ausgeführt. Das ist doch die eigentliche Botschaft von Daniel 11. Nicht die Größe des Bösen, allein die Souveränität Gottes. Und wir sehen, Antiochus, er hatte seine bestimmte Zeit. Der Antichrist, dieser Herrscher, das und der hat seine bestimmte Zeit. Die Drangsal Israels und auch für die Nationen, das hat seine bestimmte Zeit. Das Böse, ja, es hat seine bestimmte Zeit. Aber Gott bestimmt die Zeit. Und alles geschieht innerhalb seines vollkommenen und weisen Heilsratschlusses. Nicht das Tier hat das letzte Wort, nicht die Gottfeindschaft, sondern Jesus, der König der Könige. Und darum verlassen wir diesen Blick oder unseren Blick in die Prophetie heute nicht mit Angst, irgendwie vor dem Antichrist oder Angst vor dem, was vielleicht noch kommt, sondern wir verlassen diesen Saal heute mit einem viel größeren Blick auf unseren Herrn Jesus Christus. Friede darf uns einfach erfüllen. Geben wir uns dem Frieden auch hin in unserem Alltag. Amen. Ich will mit uns beten. Ja, du großer Gott, wir wollen dir danken, dass du der bist, der alles bestimmt. Und da sehen wir auch der bekannte Vers aus dem Predigerbuch, alles hat seine Zeit. Das gilt auch für weit mehr, als uns da geschrieben steht. Das gilt für alles, was die ganze atmende Schöpfung ausmacht. Es gilt für alles, was es gibt. Du hast alles bestimmt und festgelegt. Und dafür danken wir dir. Einmal mehr zu sehen, Willkür gibt es nicht. Und wir wollen dir nun danken, dass wir uns diesem Frieden auch immer wieder hingeben dürfen. Du siehst, was uns gefangen nimmt. Du siehst, was uns aufwühlt. Du siehst, was uns quält. Aber du hast stets Gedanken vom Frieden, Herr. Und das will ich dich bitten, dass du jedem die Gnade gibst, immer wieder an diesen Punkt zu kommen, auch im persönlichen Gebet. Einfach deinem Frieden, Herr, im Wissen, du herrschst über alles, auch in den kleinen Einzelheiten des Alltags. Und ich will dir danken, ja, dass du es auch so festgelegt hast, dass das Böse zunimmt bis zum Schluss. Und dann wird deutlich, allerdeutlichst erkannt, wer wirklich der Mächtige und der Größte ist. Und ich freue mich auf diesen Moment. Wir freuen uns, als der Leib deines Sohnes auf diesem Moment, wenn er kommen darf, wenn er dem Schrecken ein Ende bereiten darf, er siegen wird, Herr. Wir wollen dir danken und uns freuen, Herr, dich loben, ehren und preisen. Amen.